Rätsel-Podcast Körper und Geist stimmen.
You have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hasse-Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zur 11. Folge mit der lieben Julia Brabant. Julia, erzähl doch zu Beginn ein bisschen was über dich und warum du überhaupt zugesagt hast.
Das ist ja ganz einfach, weil wir uns aus dem Studium kennen und Hallo erstmal in die Runde. Genau, ich bin Julia, ich bin mittlerweile 28 Jahre alt und bin ursprünglich gelernte Krankenschwester, habe dann Theologie studiert und gehe jetzt ins Vikariat.
Schon ready. Frisch gebackene Theologin habe ich hier vor mir sitzen. Ja. Wie fühlt es sich an?
Immer noch ein bisschen unwirklich, aber so langsam kommt es an. Dadurch, wir ja so lange nicht in der Uni waren und dann plötzlich musst du irgendeine Prüfung ablegen und denkst dir so, Moment mal, was war jetzt nochmal in den letzten anderthalb Jahren überhaupt gewesen?
Ja. Naja, ihr hattet ja auch krasse Bedingungen fürs Examen, eigentlich alles digital.
Genau, komplette Vorbereitung digital und dann plötzlich musst du dich hinsetzen, 4 Stunden am Tag Prüfung schreiben und mündliche Prüfung und ja.
Es war Dauerstress die letzten Wochen eigentlich, ne? Mhm. Wie viele Prüfungen hattet ihr insgesamt?
Das ist doch eigentlich. Wir hatten eine Examsarbeit, 4 schriftliche und 6 mündliche.
Und jetzt ist alles durch.
Jetzt alles
ein
durch,
Glück.
Genau.
Da braucht man, glaube ich, auch erstmal, um das zu realisieren, weil ich finde immer, wenn man die ganze Zeit unter diesem Dauerstress ist und dann plötzlich das geschafft hat, dann fällt man wie in so ein Loch, ne?
Ich war danach auch mal krank.
Ja, schön. Ja, das Immunsystem.
Alles Stress weg und
der Körper lässt erstmal nach. Und dann braucht man ein paar Tage, um das irgendwie zu realisieren. Was machst du? Also, was sind so deine Methoden, was du machst, um nicht so krass in dieses Loch zu fallen? Du hast garantiert schon gleich wieder neue Projekte gehabt,
genau.
Mit der Buga und so, ne?
Neue Projekte, Buga, dann was auf der Wartburg, was jetzt anfängt im September, ganz cool. Und ansonsten eigentlich jeden Dienstag zum Chor singen und danach in die Kneipe, aber gerade sind ja Ferien, das ist immer ein bisschen blöd.
Ach so.
Von daher, aber das ist so
das
Beste in der Woche eigentlich, ja, wo man immer drauf hinarbeitet.
Ja. Erzähl mal, du hast erst eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Die dauert 3 Jahre?
Genau, 3 Jahre, direkt nach dem Abi. Und hab dann
in Erfurt?
In Erfurt, im katholischen Krankenhaus. Und habe dann auch weiter als Krankenschwester gearbeitet, bis jetzt. Ich hatte jetzt meinen letzten Dienst nach 10 Jahren und habe dann aber direkt nach der Ausbildung angefangen mit dem Studium.
Und wie bist du in der Ausbildung dazu gekommen, dann noch Theologie zu studieren?
Ich habe schon im Abi überlegt, ob ich wirklich meinen Wunsch Medizin umsetzen will oder doch eher Theologie, weil ich ganz viel ehrenamtlich gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache die Ausbildung, die 3 Jahre, dann weiß ich, was ich will. Und ich habe dann immer mehr ehrenamtlich gemacht, auch weltweit. Und dann war einfach der Entschluss da zu sagen, okay, es wird Theologie. Wir versuchen das nochmal mit vielen, vielen Jahren Studium mal gucken. Und Medizin war auch ein bisschen schwierig, weil ich einfach gesehen habe, wie mit Assistenzärzten umgegangen wird. Und das wollte ich nicht.
Ist nicht wie bei In aller Freundschaft.
Nee, definitiv nicht.
Leider. Ja, das finde ich spannend, weil so diese Bezugspunkte zwischen Theologie und Medizin, das sagen ja ganz viele. Ich habe das auch länger überlegt und habe ja dann auch ein Jahr in dem Krankenhaus gearbeitet. Aber es ist Theologie geworden dann im Endeffekt, aus gegebenen Gründen. Aber ich finde es auch schön, ich weiß nicht, aber dir ging es sicherlich ähnlich im Krankenhaus. Man sieht so viele unterschiedliche Emotionen und so viele, also ich habe das Leben hinterher viel dankbarer für mich selbst aufgenommen, weil ich wusste so, was ich habe, was für Glück ich habe mit meinem Körper und dass alles okay ist und wie viel Scheiße auch einfach passieren kann, ne?
Ja, die Intensität ist eine ganz andere, mit der du das Leben wahrnimmst und das erleben wir ja im Studium nicht und das werden wir auch nicht erleben, wenn wir irgendwann mal du auch Pfarrerin bist.
Bei mir dauert es noch ein kleines bisschen.
Na ja, kommt noch. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Aber das erlebst du einfach nicht. Du erlebst nicht, wie Menschen sterben, wie Menschen an ihrem Existenzende sind. Ja? Also eigentlich denken, es geht nicht mehr weiter und dann geht es vielleicht doch weiter. Und da Menschen zu begleiten, das ist schon sehr beeindruckend und lässt einen auch nochmal anders über alles nachdenken, tatsächlich nicht nur über das Leben, sondern über alles, über alle Gefüge, die wir irgendwie erleben, ja.
Und die Erfahrung würde ich, glaube ich, vielen Menschen wünschen,
dass
man einfach mal so eine Woche Praktikum macht. Ich habe auch damals, 9.10. mussten wir Praktikum machen, Da habe ich einmal auf der Wachstation gemacht und einmal in der Sportklinik. Gut, Sportklinik war jetzt nicht so krass mit Existenzien. Aber es waren die heißeren Patienten mit Kreuzband.
Obwohl,
so.
Genau, die haben auch manchmal dann Befürchtungen, dass es nicht mehr weitergeht in der Sportkarriere. Kann ja auch
sein. Eben. Und wenn man dann, man setzt sich ja auch viel mit den Angehörigen auseinander und man ist wirklich ständig konfrontiert so mit Hoffnungen, die man spendet und Kraft und wo man sich aber selbst denkt, oh, ich weiß jetzt langsam gar nicht mehr, was ich selbst überhaupt noch sagen soll.
Ja. Und das ging mir tatsächlich ganz extrem so während des ersten Lockdowns. Ich habe ja 3 Monate auf Corona gearbeitet, Vollzeit. Und die Patienten waren ja völlig allein. Wenn wir nicht da gewesen wären, wäre keiner da.
Ja.
Also Angehörige durften nicht kommen. Das heißt, man hat natürlich immer versucht, die Angehörigen zu beruhigen am Telefon und gleichzeitig irgendwie versucht, den Tagesablauf für die isolierten Patienten angenehm zu gestalten. Und da kommst du dann schon wirklich an deine Grenze und fragst dich, wie können wir jetzt noch Seelsorge leisten und haben wir vielleicht auch in der Hinsicht versagt, den Menschen beizustehen, weil wir schaffen das als Krankenschwestern oder als Pfleger gar nicht.
Nee, du hast ja so, also man schafft es ja unter Normalbedingungen schon kaum, ne?
Ja.
Und dann war es sicherlich auch schwierig, ihr seid ja nur erschienen in diesem Ganzkörperkostüm, ne? Also es ist ja wahrscheinlich auch Erkennung ist auch schwierig für die Patientinnen.
Ja. Und dann haben wir immer versucht, wenigstens an der Tür zu stehen und dann den weiten Abstand zu haben und dann mal so zu reden, damit sie überhaupt noch mal Gesichter sehen. Ja, das ist, ja.
Was wäre da so dein Ansatz gewesen, um das besser zu machen im Nachhinein?
Ich hätte zumindest an die Türen Angehörige gelassen, weil bei uns auf Station auch echt viele allein gestorben sind. Und ich hätte als Krankenhaus Seelsorge nicht aufgegeben in der Zeit, sondern ich hätte weitergemacht. Die SeelsorgerInnen.
Durften die auch nicht rein?
Die durften auch nicht rein. Und SeelsorgerInnen waren aber im Haus. Und das hat mich sehr geärgert. Das hätte man irgendwie anders lösen können. Und wenn man im Team einen festen Seelsorger, feste Seelsorgerin hätte aufgenommen, zu sagen, okay, du bist jetzt in jeden Tag von 7 bis 3 mit da und wir versuchen irgendwie das zusammenzugestalten.
Also ich meine, die waren ja gerade die wichtigsten in der Zeit, ne? Also wenn eigentlich, man sie braucht, dann in dieser Zeit. Und das war auch wegen Corona, durften die nicht rein.
Genau, ja. Es hat lange gedauert, das ist natürlich dann, dass krass. Wieder so richtig angelaufen ist. Ja.
Das theoretisch dann erst nach dem Lockdown irgendwie langsamer.
Genau,
oder
ja.
Krass.
Und dann gab es immer noch so Ausnahmegenehmigungen für Angehörige. In besonders begründeten Fällen durften dann doch mal Angehörige auch auf Normalstationen kommen. Aber auch da, also hätte es, glaube ich, mehr Besuch gebraucht, egal ob von Familie oder von Seelsorge.
Ja, es war allgemein alles ganz schwierig. Mhm. Viele haben ja ihre OPs verschoben. Genau. Meine kleine Schwester war auch kurz im Krankenhaus wegen Magenproblemen. Und da durfte dann nur einer von meinen Eltern rein und macht das mal irgendwie beide Pfarrer, ne? Das zu managen, das ist total bekloppt eigentlich gewesen. Selbst Erziehungsverantwortliche, Berechtigte durften teilweise nicht rein. Also ich fand es schon sehr radikal, ne? Und dann haben sich alle im Bus irgendwie vollgestopft und vor der Krankenhaustür war es dann nochmal. Was waren so dein krassestes Erlebnis so im Lockdown auf der Station zu arbeiten?
Ich glaube, das Problem war, dass halt viele, die mit Symptomen gekommen sind, erstmal zu uns gekommen sind, zum Abklären, ob sie wirklich Corona haben. Und in der Zeit ist so viel Zeit verloren gegangen und das ist schwierig zu sagen, ohne jetzt jemanden auf den Schlips zu treten, aber ich finde, dass tatsächlich das Medizinische in dem Moment zurückstehen musste. Also weil alles erstmal darum ging, zu gucken, ob Corona ja, nein, und dann weiter behandelt wurde. Und da ist so viel Zeit verschenkt worden, dass es halt teilweise auch grenzwertig war für die PatientInnen, die da waren. Und das fand ich echt schwierig, damit umzugehen und dann natürlich auch zu sagen, okay, wir müssen jetzt gucken, wie wir hier eine neue Station aufbauen aus einer Psychiatrie, eine internistische in dem Sinn Station machen. Wir hatten gar nichts da, es gab keine Ausrüstung zwischenzeitlich mehr und das sind so echt Schwierigkeiten, mit denen man umgehen musste, aber wir waren ein relativ junges Team und ich glaube, das war ganz gut, weil dadurch zwar der Respekt da war, aber nicht die Angst.
Ja.
Und das hat uns ganz gut geholfen.
Ihr habt ja auch alles richtig gut hingekriegt anscheinend, ne?
Ja, doch, ja.
Aber gab es da so Momente, wo du dachtest, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr hier auf die ganze Scheiße. Und also einfach dieses, ich will jetzt nicht mehr auf Arbeit gehen.
Ach, das gibt's öfter.
Ja.
Stimmt. Kommt drauf an, wie voll die Station ist auch. Und naja, man weiß ja mal, wie seine Patientinnen ticken. Aber nee, eigentlich nicht. Zu der Zeit war es schon echt eine dankbare Zeit. Ich habe mich ja auch freiwillig gemeldet, habe gesagt, ich mache das. Und in der Uni ist ja auch nichts gelaufen. Von daher bin ich wenigstens rausgekommen. Ja, also viele saßen drin und konnten nicht irgendwas machen.
Ein paar Kontakte.
Genau, ein paar Kontakte. Und ja. Nee, eigentlich nicht. Also könnte ich. Nö.
Okay. Und könntest du dir vorstellen, jetzt später in der Klinikseelsorge zu arbeiten?
Später, ja.
Später, erstmal Pfarramt.
Ich habe das Gefühl, dass ich die Pflege vermissen würde. Und deswegen.
Ach, dass du dich dann als Seelsorgerin damit identifizierst, genau, und gleich alles machen willst.
Richtig, genau. Dass dann doch wieder
der Patient die Krankenschwester hat auch die Tabletten nicht bekommen. Ja. Ja, das stimmt. Und dann sieht man, hat man gleich den Blick, wenn man reinkommt, was hier alles noch nicht gemacht ist.
Genau. Und da braucht es, glaube ich, ein bisschen Abstand erstmal. Und dann vielleicht später, ja. Oder zumindest Teilzeit. Also, ich glaube nicht Vollzeit.
Ja.
Aber so.
Das kann man ja auch gut 50-50 vereinen. Ja. Ja, auf jeden Fall würdest du wahrscheinlich mit den Vorerfahrungen schon echt viel, beziehungsweise hast du ja auch als Krankenschwester jetzt eigentlich immer mit Seelsorge wahrscheinlich auch geleistet, wenn du dieses Hintergrundwissen aus dem Studium hast.
Genau, und wir müssen auch in der Ausbildung so einen kleinen Crashkurs machen.
Das war ja dann für dich wahrscheinlich
easy. Ja. Ja, und ja, na klar, und dann hast du natürlich die Erfahrungen, krasse Erlebnisse, also auch was, vor allem was Tod betrifft, wo du dann drüber nachdenkst, ist da was danach oder nicht. Und dann aber irgendwie der Patient dir doch zeigt, dass da doch was danach kommt, egal wie auch immer es ausschaut. Ja.
Ja. Aber diese ganzen Erfahrungen helfen dir eigentlich immens weiter, jetzt zum Beispiel bei Trauergesprächen oder diesen ganzen existenziellen Gesprächen.
Ja.
Es kann ja wirklich, es eigentlich nur Gewinn bringt, ne?
Ja, absolut, ja.
Also werde ich die 2 Stunden von meinem Tag, die übrig geblieben sind, noch nutzen. Wie war so der Stress? Ich meine, es ist schon ganz schön krass, wenn du nebenbei noch im Krankenhaus gearbeitet hast die ganze Zeit und in der Examensvorbereitung warst. Also du gehörst auch schon, wie ich, wahrscheinlich eher zu dem stressgeilen Mensch, oder?
Ja, schon irgendwie. Plus Ehrenamt dazu.
Ja, eben. Ja, dann sind die ja, das will ich ja gar nicht erwähnen. Deine ganzen, überall, wenn man sich bei irgendwelchen Seminaren anmeldet. Ach, Julia ist auch dabei, okay.
Also ja, war schon stressig und ich meine, es ist jetzt kein Hammer-Examen geworden, bestanden ist bestanden. Ich glaube, das ist das Wichtigste, da fragt
man keiner mehr danach. Das sind ganz viele Theologinnen.
Ne? Ja. Und von daher
wichtig
war das
dann... Wichtig ist die Praxis im Endeffekt.
Genau, richtig. Das war mir in der Ausbildung auch immer am wichtigsten. Ja.
Eigentlich ist es nur so das Ideal an sich selbst, dass man die Benotung... Ja.
Und jetzt so in der heißen Phase vom Examen habe ich auch mal 8 Wochen tatsächlich nicht gearbeitet.
Wow, ganz
weil ich einfach so viel überstanden habe, habe ich gesagt, nee, komm nicht, fällt aus.
Und es hat sich ja auch alles jetzt ein bisschen gelegt mit Corona, dass du da kein schlechtes Gewissen haben. Also brauchst du eigentlich eh nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass du das.
Ja, na klar, wenn du einen Anruf kriegst, kannst du einspringen und sagst, nee, definitiv diesmal nicht.
Ja.
Dann fühlst du dich schon schlecht, weil mit einer Viertelstelle kannst du halt auch öfter mal hin und her springen. Was eben Vollzeitarbeitende nicht können.
Ja. Ja, man wird auch zur Springerin gemacht, finde ich oft.
Total, sofort.
Und es wird auch immer davon ausgegangen, dass man eigentlich eh nichts zu tun hat, außer diesem Vierteljob.
Genau. Studieren nebenbei, was?
Studieren.
Ja.
Meinst du, du wirst so die Uni-Zeit vermissen? Ja, vermutlich, ne? Ich stelle mir das krass vor, wenn man dann endlich fertig ist. Also man hat ja so die ganze Zeit drauf hingearbeitet und dann ist plötzlich da das große Examen und dann tschüss Uni.
Ja genau, du kriegst so dein vorläufiges Zeugnis, darfst dann irgendwie zur Semestereröffnung nochmal kommen, dein eigentliches Zeugnis abholen, das war's dann auch. Exmatrikulieren mit einem Brief, schmeißt einen Brief irgendwie in der Uni rein und dann kriegst du es wieder zugeschickt, das war's. Also total unspektakulär. Und natürlich werde ich es vermissen, vor allem halt aber die Menschen. Also egal, ob Professorium, Mittelbau, als auch natürlich alle KommilitonInnen. Das ist schon krass. Und irgendwie bist du ja auch ziemlich frei in dem, was du machst und wie du es machst und wie du dein Leben gestaltest in der Zeit trotzdem.
Total.
Und das wird auch anders werden, obwohl wir ja einen Job haben, der auch gestalterisch selbst, ist. Genau,
das hast du schön gesagt. Ja, nee, das war für mich von Anfang an auch ein richtig gutes Argument fürs Pfarramt, dass man sich selber, also du kannst halt auch um 6 aufstehen schon anfangen und hast dann später mehr Zeit, dass du nicht, wie jetzt im Krankenhaus, diese festen Schichten hast, weil das auf Dauer, finde ich, auch ein bisschen ätzend sein kann.
Ja. Und keine geplanten Nachtschichten mehr. Hey.
Genau. Es sei denn, du willst nachts deine Predigten schreiben, wenn du es vermisst. Nein. Und wie sind jetzt so deine Gefühle mit dem Start ins Pfarramt? 2 Jahre jetzt erstmal.
Zweieinhalb.
Ja.
Das erste halbe Jahr ist ja Schule mit Unterricht geben und hospitieren und dann Gemeinde. Und also ich freue mich mega drauf. Ich habe eine Vikariatsstelle bekommen, auf die ich gehofft habe. Mhm. Und
hat das untergründig so ein bisschen mit Kontakten zu tun wahrscheinlich, oder?
Nee, also man kann ja Wünsche angeben, wo man hin will. Genau, und dann kriegt man halt nochmal vorgesetzt, okay, das, das und das habe ich. Und sie können jetzt wählen, so in etwa.
Ja.
Und ich wollte gerne in die Stadt, weil ich komme vom Dorf. Ich kenne 28 Jahre Dorf.
Ich wollte gerne erstmal
was anderes machen.
Same.
Und die Gemeinde habe ich im Praktikum kennengelernt und fand es mega spannend, weil die einfach so divers ist und so krass unterschiedlich von gefühlt jedes Einfamilienhaus ist irgendwie noch in der Kirche, bis ich gehe in die Platte und da ist einfach gar nichts mehr da. Genau, und deswegen habe ich gesagt, ich werde da gern hin und freue mich mega drauf. Das wird, glaube ich, echt eine coole Zeit. Und auch jetzt schon so ein bisschen das Vertrauen entgegengebracht zu bekommen, zu sagen, hey, komm, keiner von uns ist da, alle sind im Urlaub, unsere eigentliche Jetzt-Vikarin ist krank, kannst du mal schnell. Und dann darfst du halt doch ganz schnell in Gottesdienst halten, ist schon cool. Ja.
Das gibt einen schon irgendwie so ein erhabenes Gefühl, wenn man schon so eine Verantwortung auch bekommt.
Ja, und vor allem hat das auch, glaube ich, viel mit Vertrauen zu tun.
Ja.
Und das fände ich schön, wenn du von Anfang an Vertrauen entgegengebracht bekommst und dann
weißt, man muss sich nicht so dämlich unter Beweis stellen.
Genau.
Und dann,
ja. Und gerade als Frau und gerade als junge Frau ist das ja auch manchmal nicht so einfach in Gemeinden.
Ja. Mhm. Na, ist ja fast schön, dass die Gemeinde dich da schon kennengelernt hat, damals im Praktikum, ne? 4 Wochen wahrscheinlich?
4 Wochen, genau, ja.
Im berühmten Grundstudium. Das war noch Zeit, ne?
Das war schon Hauptstudium bei mir.
Long time, ach so.
2019, gar nicht so lange her.
Okay. Mhm. Ach, hast du es später gemacht?
Genau, ich habe da das Zwischenprüfung gemacht und dann bin ich ins Praktikum.
Hast du die ganze Zeit in Jena studiert?
Ja.
Würdest du es wieder so machen?
Also ich glaube, ich würde zumindest für 2 Semester mal weggehen. Ich habe natürlich das Glück gehabt, viel nebenbei zu erleben und auch weltweit zu reisen und das Leben dort direkt kennenzulernen und nicht nur als Touristin. Dadurch war das einfacher. Aber wenn ich das nicht hätte, würde ich es machen, ja. Und dann würde ich auch erstmal meinen Job nebenbei liegen lassen und würde was anderes suchen.
Hm. Okay.
Könnte auch nicht sagen, wohin. Wahrscheinlich tatsächlich auch ins Ausland.
Ja, es gibt so viele gute Angebote. Naja, ich spiele jetzt mit dem Gedanken, beziehungsweise ich werde es zu 80% machen, wenn jetzt nicht irgendwie wieder Corona oder irgendwas dazwischen spielt. Die Omega-Variante. dieses in Rom 2 Semester zu studieren, da habe ich total Lust drauf, weil da erlebst du auch nochmal so ganz andere Glaubensrichtungen und viel ernstere irgendwie auch.
Ja.
Und also das finde ich ganz, ganz spannend, was da auch aufeinander trifft. Ja, ich mache das. Nach dem Grundstudium dann.
Ja, na, ich glaube, ich wäre nach Wien gegangen.
Wien fand ich auch
ziemlich viel
spannend.
Ökumene mache.
Ja.
Und die können das, glaube ich, ganz gut da, ja.
Die haben auch einen guten Ruf mit den ganzen ProfessorInnen.
Ja,
ist echt.
Genau.
Ja. Von Wien hört man auch nur Gutes. was ich auch auf jeden Fall ansprechen wollte, eure Organisation auf der Buga, ins Herz sehen. Was hat denn der Name auf sich, beziehungsweise wie ist es zum Namen gekommen?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich gerade gar nicht selbst.
Aber es ist ein genialer Name, auf jeden Fall.
Ja, es gibt ja ganz viele biblische Geschichten, die irgendwie von Saat und Aussäen und so weiter schreiben. Und deswegen hat man dann, also es ist ja eine ökumenische Sache, cooler Pavillon, der aussieht wie so ein kleiner Andachtsraum. Und dann hat man gesagt, okay, wir nehmen einfach diese ganzen Geschichten als Grundlage. Und was sticht uns da am meisten heraus? Und das ist das Säen tatsächlich. Und wenn ich eine gute Botschaft aussähe, dann kann ich sie eben ins Herz säen. Und das können Blumen genauso wie Worte. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter, zu sagen, okay, das passt einfach super gut. Wir können mit unserer Botschaft etwas ins Herz säen.
Ja.
und machen das tatsächlich durch Andachten, durch Veranstaltungen, aber auch durch Samenkugeln, ja, die wir mitgeben.
Genau, es gibt diese kleinen Samenpackungen, ne?
Genau, ja.
Nee, ich finde den Slogan richtig gut und man kann es halt wirklich so weiter philosophieren und interpretieren, dass es einfach nur genial ist. Ja. So.
Kannst
es ist kurz und knapp und man kann ganze Predigtreihe gefühlt noch drüber schreiben, ne?
Und jede Wochenverantwortlichen, jede Wochenverantwortlichen, ach, ihr wisst schon.
Wir setzen das diverse Zeichen dann. Genau. Wir geben uns aber Mühe, ich merke das schon.
bei manchen Worten ist es manchmal gar nicht so einfach. Die interpretieren das Thema natürlich auch selbst ganz unterschiedlich und das ist ganz cool. Und dann gibt es immer noch Themenwochen direkt von der Buga gesetzt, also zum Beispiel Rosenwoche. Und dann ging es um die heilige Elisabeth, das war total toll. Und genau das ist es ja. Ja, sie hat ja auch mit ihrer Botschaft, mit dem ich gehe zu den Armen und gebe ihnen Brot und riskiere mein Leben dabei, doch auch bei den Menschen etwas ins Herz gesät.
Ja. Und durch die unterschiedlichen Themen kann man die Leute ja auch einfach anleiten, diese Themen kennenzulernen. Viele kennen die ja auch noch gar nicht. Und das ist ich finde, das ist alles immer so spannend. Man wünscht sich irgendwie, das Gehirn wäre dreimal so groß und man hätte fünfmal mehr Zeit, um das alles irgendwie zu lesen und nachvollziehen zu können.
Ja, und es ist natürlich auch cool, dass wir einfach so im öffentlichen Raum stehen. Also ganz viele gehen nur vorbei. Auf dem Petersberg, genau. Neben der großen alten Peterskirche. Und haben einen coolen Blick, so Richtung Domplatz und Richtung
sieht ja Stadt schon immer von außen schön aus, hinter dem Zaun. Ja.
Und es laufen halt ganz viel vorbei, es bleiben viele stehen, Andachten sind übel gut besucht, hätte ich nie gedacht. Und dann zieht natürlich immer Musik, also da ist echt viel los, das ist ganz cool.
Ja. Also habt ihr viele Events auch, die
genau. Ja.
Und da ist es wahrscheinlich auch wieder richtig schön, wie unterschiedliche Menschen man kennenlernt, oder? Mhm. Von alt bis jung bis total verrückt.
Ja. Und ich hatte meistens mit katholischen KollegInnen Dienst, das war ganz toll. Und dann hast du irgendwie katholische Wochen und dann sind die Ordensschwestern aus dem Eichsfeld da, die Schulschwestern sind und die bringen dann halt ihre Harfen mit und Gitarre, und sind aber total engagiert.
Ja.
Und dann hast du irgendwie sowas wie, wie legt man nachhaltig und fair sein Geld an? Und das sind so krasse Gegensätze auch, die man erlebt. Ja,
schon ein großer Kontrast. Ist, gelebte Ökumene
auf jeden Fall.
Politisch, wirtschaftlich und emotional. Wie lange geht die Buga für alle, die jetzt noch hinwollen? Bis Mitte Oktober?
Bis Mitte Oktober, genau. Okay,
ist ja noch ein kleines bisschen Zeit.
Ja, lohnt sich auch gerade im Moment sehr.
Okay, hast du noch einen kleinen Geheimtipp?
Nee. Also ich finde schon immer die Rosengärten ganz toll auf der Eger.
Mhm.
Und gerade Dahlienblüte. Und Dahlien sind echt eine meiner Lieblingsblumen.
Okay.
Deswegen, ja.
Good to know. Für alle Verehrer, die jetzt hier den Podcast hören, einmal Dahlien bitte. Und es gibt auch noch so ein Haus mit so krassen Schmetterlingen, wo man aber sich vorher anmelden muss und irgendwie nochmal extra bezahlen muss. Lohnt sich das?
Du meinst das Danakil?
Genau, diesen Namen könnte ich nicht merken.
Genau, das ist ja eine Wüste und ein Urwald.
Mhm.
Das ist schon ganz cool gemacht, weil ich glaube, das erlebt man nicht so oft, dass man einfach von der Wüste durch so einen Vorhang durchgeht und dann im Urwald ist.
Ja.
Und man kann da sich tatsächlich auch einfach so anstellen und reinkommen am Tag. Okay. Also wenn man sich vorher anmeldet, dann muss man diesen Euro zahlen oder so. Aber gut, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und es nicht so voll ist gerade, dann einfach anstellen und reingehen und angucken.
Also dann, okay.
Es gibt Erdmännchen.
Das ist gut zu wissen. Und eine spannende Frage habe ich noch. Also ich werde damit täglich konfrontiert, so als Theologin. Jetzt kann es nur schlimm kommen.
Ach, alles relativ.
Wie gehst du eigentlich damit um, wenn Leute wirklich so krass kirchenfeindlich sind und auch nie so einen Bezug zur Kirche hatten und zum Glauben und dir dann erzählen, ihr zählt ja dem ganzen Staat das Geld aus der Tasche und dann fangen sie an mit Kreuzzügen und mit Luther war auch ein Judenhasser und ich denke immer so, wow, erstmal take it easy. Wir können gerne über all deine Probleme reden, aber ich finde, man hat auch mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, wenn man das studiert.
Hat man. Ich hatte das Glück, dass ich oft in so normal kirchlichen Kreisen unterwegs war. Ja. Aber klar, also wir haben auch gerade als Landesjugendkonvent regelmäßig uns ja auch relativ politisch geäußert und haben da regelmäßig Hass entgegenbekommen. Und zwar von Parteien, wo du denkst, ja klar, musst du jetzt kommen, ne? Und da sind wir aber ziemlich selbstbewusst rausgegangen und haben dann eben auch, sind voll auf Konfrontation gefahren und haben gesagt, gut, dann kommt, wir laden euch ein, wir reden miteinander. Und ja, dann gucken wir mal, wie viel übrig bleibt. Und das haben wir einmal gemacht, nachdem es so einen ganz komischen Beschluss aus Sachsen-Anhalt gab. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Und am Ende ist der rausgegangen wie so, also wirklich völlig erniedrigt, weil er dachte, er geht da jetzt rein, er hat die besten Argumente. Und es sind ja nur so ein ballert paar Jugendliche,
die, mit, ja, genau, ja, ne? Die nicht argumentieren können und eh keine Ahnung genau haben.
Und die haben es ja bloß studiert.
Das war hart für ihn. So, also ja, ich meine, im Landesjugendkonvent sitzen auch Mathematikerinnen oder was auch immer drin. Ja, das, da sind wir wirklich voll auf Konfrontation und das ist auch das, was ich bis jetzt erlebt habe, was am besten funktioniert. Und was ich aber auch erlebt habe, klar, man kann mit vielen gut über Dinge reden und im Krankenhaus zum Beispiel war das ganz häufig so, wenn sie sich gefragt haben, warum ich noch nicht da war, ich habe sie doch hier noch nie gesehen, dann erzähle ich, naja, ich arbeite nur nebenbei, ich studiere, ah, was studieren Sie denn? Ja, Theologie. Damit können das mal viele nichts anfangen.
Was ist Theologie?
Ist das das mit Gott?
Das kommt dann als nächstes. Ja, genau das. Und ich werde Pfarrerin. Und dann ist tatsächlich immer noch ganz viel Ehrfurcht da. Mhm, dann kommt so, naja, also ich meine, ich glaube jetzt nicht an Gott.
Ja, die versuchen sich gleich zu rechtfertigen. So, ja,
ganz
ich,
genau.
Sorry, ich war das letzte Mal zu Weihnachten in der Kirche. Ich denke mir so, okay, ja, ja, ich wollte jetzt nicht gleich taufen, alles gut.
Aber es ist auch trotzdem spannend, wie viele dann sagen, sie glauben an irgendetwas. Sie können es nicht definieren oder so, aber es ist irgendwas da.
Ja.
Und das finde ich immer ganz spannend. Dann rede ich mit denen immer darüber, dann müssen sie mir das erzählen.
Das erzählen mir ganz viele, dass sie jetzt nicht speziell an Gott glauben, aber an was Höheres, was genau, ich an sich als Grundeinstellung total wichtig finde und was theologisch ja gar nicht abwertend ist, was die Menschen aber immer denken, ne?
Ja.
Wenn sie nicht automatisch direkt an Gott glauben.
Ja.
Und das finde ich eigentlich schade, dass die das so mit, also damit verbinden, dass sie mit diesem Glauben nicht in die Kirche gehen könnten. Und das ist ja eigentlich falsch, weil bei uns gibt es garantiert ganz viele auch, die an irgendwas Größeres glauben. Und es geht uns ja um die Grundwerte und einfach, dass man diesen Respekt und Ehrfurcht vor dem Leben hat und einfach an was Höheres glaubt und nicht nur glaubt, ich bin selbst der Größte. Und
ja, genau, ja. Ja, und ansonsten hilft es immer ganz gut, tatsächlich darüber zu reden, dass wir alle irgendwie Fehler haben.
Ja.
Und das.
Echt?
Ich glaub, also, ja, doch schon. Ja, natürlich.
Ich doch nicht. Nein.
Aber das hilft schon sehr, auch wenn man dann sagt, okay, also wir wissen natürlich, dass wir in die Irre gegangen sind als Kirche, dass wir Fehler gemacht haben. Und da setzen ja nun wirklich alle, möchte ich, oder fast alle in Kirchen daran, dass es eben nicht nochmal so passiert, zumindest kann ich das ja, ich kann das ja immer nur für die Evangelische sagen, aber
das auf jeden Fall, das wollen wir hier mal betonen, wir sind evangelisch.
aber ich, natürlich weiß ich, dass Luther Juden gehasst hat und dass dann die Nazis das auch natürlich voll ausgenutzt haben.
Ja.
Und die Kirche da viel aufzuarbeiten hatte und auch noch hat. Und das,
aber ich finde, wir machen das richtig gut.
Ja.
Ich meine hier, also ich fand diese Ausstellung richtig gut in Eisenach. Mhm. Also ich muss sagen, wir konfrontieren uns auch ganz ehrlich mit unseren Fehlern und verstecken das nicht. Und versuchen auch jetzt echt in Zukunft irgendwie auf neue Lebensumstände umzugehen. Ja. Hier mit männlich, weiblich, divers. Also ich muss sagen, die evangelische Kirche ist echt offen für alles und wir versuchen ständig mit neuen Projekten auch irgendwie auf Menschen zuzugehen. Und das war damals, vor 10 Jahren, gefühlt noch nicht so.
Ja.
Also ich finde, wir haben da einen großen Sprung gemacht und lassen eigentlich auch echt gut mit uns diskutieren und verstecken da nichts oder sagen, wir sind die Besten.
Das ist vielleicht auch unser reformatorischer Ursprung, ja. Also so ein bisschen immer wieder neu zu reformieren, nachzudenken, wo wir eigentlich hinwollen, was wir brauchen und ja.
Ja.
Und trotzdem getragen durch einen Gedanken.
Der da wäre für alle.
Der da wäre, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass also, die klassische lutherische Ansicht Rechtfertigung ist Glauben und nicht aus wegen des Gesetzes das ist, sondern ich denke immer noch, dass tatsächlich Gott dann derjenige ist, der uns leitet und ja.
Man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand.
Auf jeden Fall. Gott sei Dank.
Ja, und ich finde es auch immer ganz wichtig, alles in Anbetracht seiner Zeit zu sehen. Also wir wussten ja gar nicht richtig, also doch, das wussten wir, unter welchen Umständen Luther lebte. Und das waren eben die letzten Jahre, wo es ihm schon nicht gut ging. Ja. Und wer weiß, was er für eine krasse Konfrontation mit einem Juden hatte oder so. Und ja, vielleicht genau deswegen alles auf die Juden verhasst hat. Ich meine, das ist ja menschlich. Das machen wir ja auch selbst oft. Wir als Theologen natürlich nicht. Wir lieben alle Menschen. Nee, und das finde ich dann auch so wichtig, bei Leuten, die das wirklich mit dir diskutieren, die darauf aufmerksam zu machen, dass man alles so ein bisschen im Kontext der Geschichte betrachten muss. Weil hinterher kann man immer sagen, ich hätte da nicht mitgemacht.
Ja, das ist aber leider in dem Moment dann nicht so einfach. Aber wenn man das eben kontextuell betrachtet, dann kann man ja für das Jetzt draus lernen.
Genau.
Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du weißt, was da war, wie damit umgegangen worden ist und wie du es jetzt nicht machen willst. Ganz einfach.
Ja. Wie blickst du so in die Zukunft als Theologin? Also eher positiv oder negativ? Oder so ein bisschen lala? Also ich finde, teilweise werde ich so ein bisschen von den Gedanken eingenommen, ob das überhaupt noch alles Sinn macht, weil es so viele verhasste Menschen sind. Und dann denke ich mir aber, wenn ich jetzt aufgebe, dann setze ich ja den ersten Schritt dafür, dass es eben nicht läuft.
Genau das. Also und Kirche Jesu Christi wird es immer geben, egal wie sie aussehen wird. Und ich glaube, worauf es ankommt, ist, dass wir in Zukunft viel mehr miteinander arbeiten als gegeneinander. Und da meine ich die beiden Kirchen vor allem.
Ja.
Vor allem die beiden Kirchen, aber auch andere Glaubensgemeinschaften. Weil nur so können wir irgendwie noch A, glaubhaft bleiben und B, die Botschaft weitertragen. Und das funktioniert, wenn wir so wenige sind, relativ schwierig oder wenig, nicht kaum. Ja,
da kommt man dann
da.
Ja.
Und deswegen, also wenn wir das gemeinsam irgendwie angehen und uns nicht irgendwie verbittert bekämpfen und sagen, wir sind jetzt die Besseren oder ihr seid die Besseren, dann bin ich relativ optimistisch für das. Und ich sehe es ja weltweit, gerade wenn man in den globalen Süden kommt, und dort das Christentum anguckt, ja, das wächst und wächst und wächst und das ist unglaublich Wahnsinn, beeindruckend, ne? Und ich frage mich immer, was machen wir hier falsch mit unserer Lehrmeinung und wie können wir da vielleicht auch wieder ein bisschen neuen Spirit reinbringen?
Ja. Eine interessante These fand ich auch, dass es den meisten Leuten einfach zu gut geht, deswegen machen die sich keine existenziellen, also stellen sich keine existenziellen Fragen, dass da was Größeres gibt, sondern es gibt nur mich
ja,
und das jeden Tag und frühs bis spät und ich bin eigentlich eh der geilste Mensch auf Erden.
Ja, so ist es immer.
Und früher war das ja nicht so. Und jetzt global betrachtet geht es anderen Menschen ja auch wirklich nicht so gut.
Ja.
Und ich finde diese These, die trifft es eigentlich ziemlich gut.
Ja, und das siehst du dann auch wieder, wenn du ins Krankenhaus gehst.
Ja.
Weil genau da sind dann diese existenziellen Fragen und mir geht es nicht gut und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und plötzlich kannst du dieses, da ist was und ich brauche jetzt was, woran ich mich hängen kann, da. Es ist einfach da. Und da merkst du dann, dass es eben doch nicht so gut geht, wie wir manchmal meinen.
Ja. Also von daher blickst du eigentlich positiv,
klar,
gelingend immer und weltverbessernd in die Zukunft.
Immer.
Ja, das ist ja auch wichtig, dass man sich dann nicht irgendwie so einnehmen lässt von anderen Menschen. Ne? Ich bin halt auch immer in einer krassen Nische unterwegs, im Fitnessstudio. Ich glaube, die wenigsten Theologen. Aber ich finde das auch wichtig, dann irgendwie so ein bisschen für Gegenwind zu sorgen. Und wenn man sich dann mit den Leuten unterhält, dann merkt man auch, dass die eigentlich schon gerne diesen Bezug hätten, aber nicht wissen, wie.
Ja, ich glaube, da ist ganz viel Sehnsucht da nach irgendwas.
Ja,
und das zu wecken und danach zu fragen, ist auch irgendwie unsere Aufgabe.
Ja, das fand, also bei mir war so die krasseste Erfahrung, mein Ex-Freund, der war großbreit tätowiert, typische Mischung. Und also es ging ihm nicht gut und er hat mich dann einmal gefragt, ob ich für ihn beten kann, weil er nicht weiß, wie das geht und wie man das überhaupt macht. Und ich fand das so beeindruckend und dann wollte er sich dann auch plötzlich taufen lassen und ist auch in Gottesdienst gegangen und hat so richtig mit diesen ganzen Gedanken plötzlich gespielt und hat auch gemerkt, bei unserer Familie, wir sind ja sehr offen, dass es gar keine komischen Leute sind, sondern alle total offen und cool und dass wir jetzt nicht irgendwie so eine komische Sekte sind, die den ganzen Tag beten und singen. Das scheinen sich ja manche Leute vorzustellen.
Ja,
ne?
Ja, voll krass.
Dass das einfach, das ist wirklich, also bei mir, mich haben auch viele gefragt, so als Pfarrerskind, darfst du den Film überhaupt mitgucken? Ich so, hä? Was habt ihr jetzt für Probleme?
Life of Bride, Moment. Na, ich erlebe tatsächlich häufiger, dass ich gefragt werde, ob ich denn wirklich auch Kinder bekommen darf und heiraten darf.
Das kriege ich auch oft gefragt. Wie machst du das mit Männern? Was? Ich bin auch nur ganz
normal. Ja, wir dürfen. So,
wir dürfen. Das noch mal festzustellen, ich muss nicht heiraten dafür. Ja. Und das ist, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, woher dieser Gedanke kommt, dass man da so krass fromm irgendwie,
Keine Ahnung, das finde ich auch ganz schwierig.
Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir so diesem entgegenwirken und das auch vermitteln.
Ja.
Das ganz, ich habe ja jetzt auch ein Werbevideo für die Uni gedreht in Zusammenarbeit mit der Uni und Herrn Drexler und da habe ich das auch nochmal explizit erwähnt. Nice. Das kommt bald.
Ich habe nur Bilder gesehen, als ist du beim Dreh warst.
Ja. Ich habe mich ganz fame gefühlt. Nee, dass dieses Klischee, dass es einfach teilweise, klar, es existiert auch, aber das gibt es ja in jedem Studiengang, dass es immer die krassen, wie soll man sie bezeichnen? Fromm?
Na, bei uns wären sie fromm, aber ja. Wären jetzt vielleicht die Nerds. Aber.
Ja, genau. Streber. StreberInnen. dass es die auch gibt, aber dass wir nicht alle so sind. Und das fand ich damals auch wichtig, weil ich habe wirklich überlegt, okay, studierst du Sport oder Theologie? Mhm. Und da habe ich ganz oft gesagt, ich will keine Theologie studieren, weil mir das, ich dachte auch, das ist so Klischee und dann singen und beten da alle. Und ich bin ja eigentlich eher so in der Sportrichtung unterwegs. Und also ich bin auch sehr gläubig, aber nicht so auf diese Art, sagen wir es so.
Nicht extrovertiert.
Ja. Und dann war ich hier im Hasehaus und im ersten Semester, meine Eltern waren dann so, okay, du kannst ja immer noch aufhören und Physiotherapie kannst du die ganze Zeit machen, kannst du auch noch mit 35 anfangen. Und dann war ich so, ja, okay, dann wage ich den Schritt. Und dann war ich wirklich so positiv beeindruckt von diesen ganzen unterschiedlichen Menschen, die einfach auch wie du und ich sind. Und jeder kommt aus einem anderen Bereich. Die einen kommen aus der Musik, die anderen aus dem Sport. Genau. Und jeder macht irgendwie selber noch schöne Projekte und versucht so die Welt zu verbessern. Das finde ich auch immer schön, dass wir so viele Leute haben, die so optimistisch ins Leben blicken und nicht diese Wutbürger, die immer sagen, oh, es ist eh alles scheiße, es bringt ja alles gar nichts mehr. Und das finde ich bei uns in unserem Studiengang sehr auffällig, dass wir alle irgendwie noch so an diesem positiven Gedanken festhalten und die Welt verändern wollen.
Ja, ist vielleicht auch unser Glaube
dran schuld.
Ne?
Also, positiv dran schuld.
Ja.
Und das liebe ich dann irgendwie, wenn man sich mit solchen Leuten dann auch umgibt. Und
Total. Und das ist fast immer eine Bereicherung.
Ja. Und wenn es eine negative Bereicherung war, hat sich ja irgendwie eigentlich doch bereichert, weil irgendwas
dann hat es sich bestärkt wieder an dem, wie du lebst.
Sehr schön. Da sind wir einer Meinung, Mensch. was machst du eigentlich so in deiner Freizeit zwischen diesem ganzen Stress hin und her? Also Buga, das ganze Ehrenamtliche, das schaffe ich jetzt nicht aufzuzählen.
Nee, alles gut, lass mal.
Ja. Krankenhaus, gut, Krankenhaus jetzt nicht mehr, aber jetzt dein Fahrberuf. Was machst du so, um Körper und Geist in Balance zu bringen?
Also vor allem ganz viel singen tatsächlich. Mhm. Das ist das, was mir am allermeisten Kraft gibt in dieser großen Chorgemeinschaft, die mich auch durch die tiefsten Tiefen schon getragen hat. Fahrradfahren ist mega.
Kann ich nur bestätigen.
Ich freue mich echt jetzt nicht mehr auf dem Dorf zu wohnen, sondern in der Stadt zu wohnen und einfach alles mit dem Fahrrad abfahren zu können.
Herrlich,
und nicht darauf angewiesen zu sein. Also klar kannst du das machen, auch im Winter irgendwie die Kilometer da, weiß ich nicht wie viel, 15 reinzufahren. Aber gerade im Winter ist man ja doch häufig dann bequem und sagt, und abends im Dunkeln durch Erfurt Nord, naja, ist auch so eine Sache. Allein. Und jetzt ist einfach cool. Also wenn du in der Stadt wohnst, dann kannst du einfach querfeld einfahren und machst alles mit dem Rad und das Auto bleibt einfach stehen. Es gibt nichts Besseres.
Ja.
Und ansonsten, naja, ich habe ja zwei Brüder, die jeweils Kinder haben. Das ist auch immer gut. Man kommt immer raus, man kann immer wegfahren. Eine wohnt im Norden, der andere im Süden.
Das ist ja übelst praktisch.
Ja, genau.
Schön durch Deutschland verseht.
Und Reisen eigentlich. Städtereisen, ganz Coroni wichtig.
Lässt grüßen.
Ja.
Aber jetzt geht es ja langsam wieder.
Genau. Aber dieses Jahr fahre ich nicht mehr, aber für nächstes Jahr habe ich jetzt London geplant.
Oh, nice.
Ja, mal wieder. Muss sein. Es muss einfach sein.
Also fährst du dann eher gar nicht so in den warmen Süden, sondern eher so London?
Genau, eher Norden. Städte.
Ja.
Das, wo ich was unternehmen kann. Also ich brauche das nicht eine Woche irgendwie am Strand zu liegen.
für nichts. Hm. So klar, einmal im Meer baden ist schon schön,
ja.
Aber ich will lieber das Land sehen und Leute erleben. Das ist mir wichtiger. Und naja, so warme Länder habe ich ja auch sonst dank Ehrenamt immer mal, von daher.
Stimmt. Das lohnt sich dann schon.
Das ist auch okay.
Ja. Na, das sind ja eigentlich sehr gute Methoden, die dich gut runter.
Und es gibt ja noch viel mehr. Also.
Zum Beispiel?
Naja, lesen, keine Ahnung. Also ja. Lesen,
überlesen. Lesen ist immer lesen. Schwierig, wenn man so in Examensvorbereitung und wenn man so viel schon immer lesen muss, finde ich.
Genau.
Ich würde gerne so viele schöne Bücher lesen, aber irgendwie fehlt mir dann die Muße und Kraft, ja. Abends noch ein normales Buch zu lesen.
Das habe ich jetzt auch im Examen nicht mehr gemacht, aber ja. Jetzt habe ich direkt wieder angefangen und mit einer Kommilitonin tausche ich immer ganz viele Bücher aus.
Das habe ich gesehen auf Instagram.
Und
Was liest du da so? So viel Genres?
Alles Mögliche. Also ich habe Romane, ich habe viel Historisches auch.
Ja.
Jetzt habe ich gerade ganz viel zur NS-Zeit gelesen. Und weil ich ein Thema hatte in der Examensarbeit, was sich mit Entjudung befasst hat. Und habe da noch ein bisschen mehr in die Richtung gelesen. Genau, oder auch mal Biografien, auch alles Mögliche.
Du musst unbedingt, wenn ich dir jetzt einen Buchtipp geben darf und auch allen Hörer und Hörerinnen, von Julie C. unter Menschen lesen und unter Leuten. Das sind zwei so krasse Bücher, die reflektieren Corona im Nachhinein auch echt nochmal.
Ja.
Also die erzählt das so im Nachhinein. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber es ist ganz spannend, weil du merkst, oh Gott, ich bin ja da mittendrin in diesem ganzen Geschehen gewesen.
Ja.
Und also es ist wirklich richtig, das liest sich so in einem durch. Und
ja, das genau, das steht auch noch auf der Liste.
Read it.
Aber man muss ja auch immer ein bisschen Geld haben, wenn man Bücher kaufen will. Und ich habe eben keinen
Bock auf... Das kann ich dir sogar geben.
Yay. Ich habe keinen Bock auf E-Reader oder so. Also ich will dann schon das Buch in der Hand halten.
Ganz oldschool.
Ja, schon. Ja. So ein bisschen.
Doch. Ja. Und dann kann man mal was anstreichen und ist auch schön.
Ja, einfach ein Buch in der Hand halten. Also, ich meine, SchriftstellerInnen machen das ja nicht, um irgendwie einen E-Book-Reader, sondern denen ist das ja auch wichtig, dass sie dann ihr Buch in der Hand halten.
Ja. Nee, das echte Buch kann ich dir gerne geben. Schwarz auf weiß.
Danke.
Zum Schluss von meinem Podcast habe ich immer noch so zwei schöne Fragen. Die erste ist, was sind denn für dich so die zwei oder drei wichtigsten Tugenden im Leben?
Boah, ey.
Das ist krass, ne?
Voll krass, vor allem so aus dem Nichts.
Die meisten sind immer so, uff.
Also schon Gerechtigkeit, das ist mir ganz wichtig. Ich würde ja immer noch, wenn man Liebe als Tugend zählen darf, dann tatsächlich die Liebe.
Das dürfen wir.
Weil daraus speist sich unheimlich viel. Und ich finde auch Gelassenheit ist tatsächlich eine Tugend, die nicht viele können. Und ich finde,
ganz
die gehört
große,
ganz unbedingt dazu, weil ich... Also gerade jetzt in dieser Zeit, glaube ich, braucht es immer mal ein bisschen mehr Gelassenheit. Mhm. Und wir dürfen uns nicht alles zu sehr zu Herzen nehmen, sondern auch mal...
Es ist eigentlich schade, dass das Wort Gelassenheit meist irgendwie negativ konnotiert wird mit rumhängen, abhängen,
genau,
chillen.
Genau, das ist es halt gar nicht.
Und das ist es gar nicht. Es ist ja eher dieses, ich muss meine Seele jetzt mal zur Ruhe kommen lassen und mal einen Gang zurückschalten, um das alles von außen zu betrachten.
Genau.
Und das haben ja eigentlich die alten Griechen auch. Gelassenheit war da ein ganz großes Wort.
Ja.
Das könnten wir auch mal wieder erneuern. Gleich neue Vision hier aufgebaut. Nee, Gelassenheit finde ich ganz wichtig. Und wenn wir das von Anfang an gehabt hätten mehr, dann wäre wahrscheinlich auch einiges anders gelaufen.
Ja, dann wäre zumindest der Hass nicht so groß, glaube ich, untereinander. Ja.
Und meine letzte Frage, die ist nicht ganz so kompliziert. Was ist denn dein Lieblingsessen? Beziehungsweise die meisten überlegen immer länger bei Lieblingsessen als bei Tugenden. Das finde ich ganz spannend.
Ach ja, krass. Also ich stehe unglaublich auf Grünkohl und Porree.
Echt?
Ja, mega.
Boah.
Ja.
Wie isst du den so überbacken?
Nee, also Grünkohl esse ich tatsächlich einfach nur so gekocht und dann irgendwie entweder Ei oder Fleisch oder was auch immer dazu und Kartoffeln. Und Porree mache ich mit so einer Milchspitze.
Ja.
Mega. Könnte ich mich reinlegen.
Das hat meine Mom öfter mal gemacht, hier mit so Schinken, dann das so eingewickelt.
Nee, ja, und ich schneide es einfach klein und mache so ein bisschen Schinken dran und dann halt Mehl, Milchspitze und Kartoffeln dazu.
Da Ei oben drauf ist übrigens auch richtig geil. Wer hat, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht hat. Ich glaube mit Sahne, Ei und Milch oder irgendwie so.
Ja, geil.
Ja, und das dann oben drauf und das im Backofen, das ergibt eine richtig geile Komposition.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, ja, kann ich dir ja mal das Rezept geben.
Ja, sehr gerne.
Ah, das ist interessantes Lieblingsessen. Das habe ich jetzt, also Lieblingsnahrungsmittel.
Naja, außerdem, also so eine Pizza, Lasagne, bla, das immer. Ist alles dumm. Ja. Ja, also ganz ehrlich. Und außerdem langweilig.
Ja.
Also wenn, dann kochen.
Kochen. Also du merkst auch so beim, du kochst gerne?
Ja, schon. Also ich muss zu Hause immer machen, von daher mache ich es dann auch.
Ja. Ich finde, im Kochen ergibt sich auch so eine schöne, auch wieder so eine Gelassenheit.
Ja.
Weil man ist jetzt, macht jetzt nicht irgendwie aufs Handy gucken oder so, weil genau, man kocht ja. Und man ist so voll irgendwie in seinem Element und das muss ja jetzt nicht ewig kochen sein, es geht ja auch 15 Minuten Gerichte oder so. Aber ich finde, dieser Anlass an sich zu kochen, finde ich schön.
Ja, und es ist am allerschönsten, wenn du es einfach für Freunde machen kannst, wenn du weißt, es kommt dann noch jemand, man sitzt dann schön zusammen, trinkt
oder Wein. Man kocht zusammen, genau, das finde ich auch zusammen, richtig schön. Das stimmt. Da freue ich mich auch später, wenn ich einen Geschirrspüler habe.
Ach stimmt, ihr habt ja gar keinen. <Nein. lacht>
Noch geht's, aber manchmal denkt man sich so ein Geschirrspüler, wo man jetzt alles reinstellen könnte.
Ja.
Schon nice. Aber man muss sich ja immer nach oben arbeiten. Genau. Ich finde, wenn man von Anfang an so eine krasse Wohnung hat, natürlich könnte ich es mir leisten, aber ich möchte ja.
Ach, WG-Life ist auch, glaube ich, ganz cool.
Ja, es ist wirklich so schön. Da merkt man nochmal ganz andere Menschen auch, wie die agieren und interagieren. Ja. Und so hätte man vielleicht mit den Menschen auch gar nicht so zu tun.
Ja,
ne?
Genau.
Und zusammenleben, also seine Mitbewohner kennt man schon immer echt, die Macken. Ja. Und das ist
ja,
so das lustig.
Ja, das geht relativ schnell vermutlich auch, ja.
Und das ist schön, weil so lernst du eigentlich einen Mensch nie kennen.
Ja.
Nur wenn du dann mit ihm zusammen wohnst, das ist echt cool. Sehr schön. Also ich danke dir, Julia, für die schöne Aufnahme. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Der Marcel-Hassel-Podcast. Körper und Geiststimmen.
You have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.